Anton Stecker ist ein Nachkriegskind. Der hat sich zum Selfmade-Milliardär hochgearbeitet und hatte zwischendurch auch ein ganz gutes Ansehen. Aber das hat er in den 90er Jahren und 2000er Jahren komplett verloren.
In Hochzeiten hatte Schlecker 50.000 Mitarbeiter in 17 Ländern.
Die Staatsanwaltschaft klagt an wegen Untreue, vorsätzlichem Bankrott und Insolvenzverschleppung. Auf Deutsch heißt das, die haben Geld beiseite geschafft, das ihnen nicht zugestanden hat, das eigentlich in den Abfindungen der Schleckerfrauen zugestanden hätte.
Lars und Maike Schlecker. Anton Schlecker hat überhaupt keinen Platz für sie gemacht und hat sie erst nach vorne geschoben, als schon alles zu spät war. Und dann müssen sie ins Gefängnis und er nicht. Das ist natürlich eine Geschichte, die an Tragik kaum zu überbieten ist.
Macht und Millionen. Der Podcast über echte Wirtschaftskrimis.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Macht und Millionen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Der Name Schlecker, der steht für eine der größten Pleiten der deutschen Nachkriegsgeschichte. Der Name, der steht aber auch für ein Familiendrama. Am Ende steht eine ganze Familie, nämlich die Eigentümerfamilie Schlecker, vor Gericht und die Hälfte davon, die beiden Kinder, wandern am Ende sogar hinter Gittern. Bevor wir loslegen, dürfen wir uns einmal kurz vorstellen. Mein Name ist Hanna Schwer, ich bin Reporterin bei Business Insider und gegenüber von mir sitzt Kajan Özgens, stellvertretender Chefredakteur und langjähriger Investigativreporter. Hallo Kajan.
Hallo Hanna.
Bei Schlecker, da gibt es ja wirklich viele persönliche Erinnerungen. Ich glaube auch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr habt bestimmt auch noch die ein oder andere Erinnerung, wie ihr da einkaufen wart. Bei mir ist es die Erinnerung, dass meine Eltern mich da ab und zu mal hingeschickt haben, um vielleicht eine Seife zu holen, aber so richtig viel hat man da nicht gekauft. Es war irgendwie meistens nur eine Sache und ab und zu gab es auch mal was Süßes. Kajan, was verbindest du mit dem Namen Schlecker?
Ich fand das immer ganz schrecklich, zu Schlecker zu gehen. Also es war wirklich kein Einkaufserlebnis. Es waren kleine, enge Läden. Die Produkte waren in den Regalen vollgestellt. Mir tat auch immer die Verkäuferin ein Stück leid, die ganz alleine in diesem Laden war. Und natürlich war man öfter mal bei Schlecker, weil man war ja umgeben von Schleckerläden. Man konnte ja gar nicht an Schlecker vorbei. Aber ein Einkaufserlebnis war das wirklich nicht. Und ich habe auch noch die Erinnerung sehr stark daran, wie es dann zu der Pleite gekommen ist, 2012, als plötzlich die sogenannten Schleckerfrauen auf die Straße gegangen sind. Man hat sie ja deswegen so genannt, weil in den Filialen waren ja fast nur Frauen beschäftigt. Mhm. Und die haben wirklich, so habe ich das in Erinnerung, sehr spektakulär, sehr eindringlich um ihre Jobs gekämpft. Am Ende haben sie diesen Kampf verloren. Und diese Pleite ist mir noch in Erinnerung. Und dann natürlich der Prozess. Der Prozess gegen die Schleckers, als diese Familie, die ja als unsichtbar galt, von denen es so ganz wenig Fotos gab, als die plötzlich im Frühjahr 2017 vor Gericht standen, und zwar Anton, der Patriarch und Gründer, Christa, seine Ehefrau, die eine ganz wesentliche Rolle im Unternehmen gespielt hat, und dann die beiden Kinder, Maike und Lars, und du hast es ja eben gerade gesagt, zwei davon, ausgerechnet die Kinder, sind dann ins Gefängnis gewandert. Aber ich glaube, um das alles zu verstehen zu können, diese Pleite, den Prozess, die Riesensummen und das Imperium, um das es geht, da müssen wir, glaube ich, mal ein bisschen zurückgehen, um das alles zu begreifen.
Ich wollte dazu auch noch sagen, ich bin ja Wirtschaftsreporterin und dennoch ist dieser Prozess bei mir sogar eher in blasser Erinnerung, weil im Unterschied zu Uli Hoeneß, den wir in der letzten Folge hatten, ist diese Familie ja total unsichtbar gewesen. Und ich glaube, deswegen ist die heutige Folge auch für viele, die denken, dass sie sich vielleicht mit Schlecker auskennen oder daran gute Erinnerungen haben, total spannend, weil wir werden heute ein bisschen ins Innenleben dieser Familie schauen und auch, wie es dann am Ende zu diesem Kollaps des Schlecker-Imperiums kam, das ja zum Höhepunkt fast in jedem Dorf in Deutschland war, wirklich. Genau, und wie du gesagt hast, wir müssen zurückgehen, wir müssen einmal in die Zeitmaschine steigen und ins Jahr 1975 gehen. Da ging alles los mit Anton Schlecker, dem Patriarchen, dem Gründer. Was weiß man über den?
Anton Schlecker ist 1944 geboren worden, kommt von der Schwäbischen Alb ist aufgewachsen in Ehingen. Und aus Ehingen ist er am Ende seines Lebens auch nie herausgekommen, interessanterweise. Obwohl er als Europas Drogeriekönig dann gegolten hat, ist er immer der Provinz verhaftet geblieben. Er ist aufgewachsen in einem elterlichen Fleischereibetrieb. Das war nicht nur ein kleiner Wurstladen, sondern es war schon ein relativ großer Betrieb. Er hat mit 21 Jahren seine Metzgerlehre und Metzgermeister fertig gemacht und hat schon mit Mitte 20 dieses elterliche Unternehmen übernommen. Und dann kam Mitte 70er Jahre eine interessante Gesetzesänderung in Bezug auf das sogenannte Kartellrecht. Da gab es dann nicht mehr die Preisbindung. Also bis 1974 galt die sogenannte Preisbindung. Das heißt, der Hersteller hat einen Preis festgelegt und im Laden musste das auch entsprechend nach diesem Preis verkauft werden.
Das heißt, die Nivea-Seife, die kostete überall gleich. Es gab keinen Unterbietungswettbewerb.
Das kann man sich ja heutzutage gar nicht mehr vorstellen, wo überall Rabattschlachten sich die unterschiedlichen Händler liefern. Und diese Preisbindung wurde abgeschafft und dann ging es auch los überhaupt mit diesem ganzen Drogeriegeschäft. Das gab es ja vorher gar nicht. Und interessanterweise haben alle großen Player, die auch heute noch bis auf Schlecker auf dem Markt unterwegs sind, in diesen Zeiten angefangen, ihr Drogerieimperium aufzubauen. Also Dirk Rossmann, der Inhaber von Rossmann, Götz Werner, der Eigentümer von DM und auch die Müller-Drogerien sind alle um diese Zeit gegründet worden. Und eben auch die Kette von Schlecker.
Und Schlecker war aber der schnellste. Also das war ja wirklich Wahnsinn. Ne? Nach 2 Jahren hatte der schon 100 Filialen. Und dann, ich glaube, innerhalb der ersten 5, 6 Jahre waren es sogar schon 1000. Also das ging wirklich rasant.
Es war ein unglaubliches Wachstum und sein Anspruch war, wer billig ist, gewinnt. Und wer groß ist, gewinnt erst recht. Das heißt, er hat mit dieser großen Expansionsstrategie sich sehr viel Marktmacht aufgebaut. Und wenn du Marktmacht hast, kannst du natürlich die Preise bestimmen. Und er ist den Rossmanns und den DMs da wirklich enteilt. Und der hat teilweise 3 Filialen an einem Tag aufgebaut und neu eröffnet. Und das Prinzip der Schleckermärkte war, keine Toplage, also sie waren nicht in den Innenstädten drin, eher Randlage, kleine Geschäfte. Man hat wenig auf Außendarstellung und Qualität eigentlich groß Wert gelegt. Und in der Regel war nur eine Verkäuferin im Laden, weil Anton Schlecker hat sich gedacht, ich halte die Kosten klein. Und wenn ich die Kosten klein halte, kann ich die billigen Preise haben und die dann an die Kunden weitergeben und so meine Marktmacht ausbauen. Und diese Expansionsstrategie hat auch lange funktioniert.
Und man muss auch noch fairerweise sagen, Anton Schlecker, na klar, der ist natürlich der Geschäftsführer, aber er hat das Unternehmen nicht allein aufgebaut, sondern neben ihm steht noch Christa Schlecker, seine Frau, die er irgendwann mal bei einem Tanztee kennengelernt hat, kann man sich heute irgendwie auch gar nicht mehr vorstellen, aber so war das halt damals nach Kriegszeit. Und die hat in dem Unternehmen auch eine prägende Rolle gespielt. Die war nicht nur eine hübsche Frau an der Seite, sondern die war tatsächlich auch eine treibende Kraft, ne?
Treibende Kraft ist richtig ausgedrückt, aber sie hat auch sehr viel für, man muss schon sagen, Schrecken gesorgt unter den Mitarbeitern. Sie hatte den Spitznamen der Drachen und sie hat das, was Anton Schlecker als Strategie sich überlegt hat, dann auch umgesetzt und sie ist mit den Mitarbeitern, wir kommen ja gleich noch darauf, wie Schlecker mit den Mitarbeitern umgegangen ist und da war sie in der Tat die treibende Kraft, weil sie wirklich den legendären Satz gesagt hat, Mitarbeiter sind wie alte Möbel, wenn sie lästig werden, dann schmeißen wir sie raus. Und entsprechend hat Christa Schlecker agiert und sie war wirklich gefürchtet intern. Und das Duo, das sich in irgendeiner Weise ja auch dann gut ergänzt hat, hat diese Wachstumsstory lange Zeit geschrieben. Das Besondere war auch, dadurch, dass er diese Marktmacht hatte, konnte er die Preise bestimmen bei den Lieferanten. Und er hat eine ganz besondere Strategie sich überlegt, um zu wachsen. Und zwar die Lieferanten hat er erst sehr spät bezahlt. Das heißt, die Waren sind geliefert worden und erst 30 Tage später hat er diese Waren auch bezahlt. Das heißt, die Lieferanten haben ihm quasi einen Kredit gegeben.
Die waren quasi die Bank.
Das war die Bank. Er ist nie zur Bank gegangen. Zum Schluss ist er zur Bank gegangen, verzweifelt, aber auch vergeblich. Aber er brauchte keine Kredite, weil er diese besonderen Lieferantenkredite am Ende des Tages hatte. Und das hat auch sehr gut funktioniert. Nur es war ja nicht nur Deutschland, es war eine europäische Wachstumsgeschichte. In Hochzeiten hatte Schlecker 50.000 Mitarbeiter in 17 Ländern. Er war Europas Drogeriekönig. Und die Hochzeiten war in den 90er Jahren, 1999, hatte die Firma 300 Millionen Gewinn gemacht. Und das Besondere an Schlecker, und da kommen wir auf die Familie zu sprechen, dass sie in der Öffentlichkeit überhaupt nicht aufgetreten sind. Ja. Und das hatte einen ganz speziellen Grund.
Ja, das war tatsächlich total tragisch. Dieser Erfolg, der hat nämlich dann natürlich auch Leute angezogen, die es nicht so gut mit der Familie gemeint haben. Das kennt man auch aus anderen Milliardärsfamilien. Also Anton Schlecker war ja dann echt ein Self-Milliardär zu der Zeit. Da gab es in den 70ern und 80ern so Entführungswellen. Und auch die Familie Schlecker wurde Opfer einer Entführung. Ich habe mal im Archiv gekramt, Kajan, und habe einen alten Zeitungsartikel gefunden. Tatsächlich gibt's gar nicht mehr so viele Zeitungsartikel darüber, aber dieser, der ist sehr szenisch, schon fast wie ein Hörbuch beschrieben, der ist aus der Bild-Zeitung. Die Tat, die hat sich am Tag vor Weihnachten 1987 ereignet und den Artikel, den ich jetzt hier habe, der ist von einem Tag später, also der ist von Heiligabend 87, trägt die Überschrift »Zwei Kinder entführt« und der Autor, der steckt so ein. Sie hatten Freunde besucht, scherzten, lachten, während sie die 5 schwarzen Marmorstufen zur kupferbeschlagenen Eingangstür hinaufstiegen. In diesem Augenblick sprangen 3 Männer auf sie zu. Sie trugen Motorradmützen, graue Anoraks, hatten Pistolen in der Hand. »Los, ins Wohnzimmer«, kommandierte einer. Und »Ganz ruhig, dann passiert euch nichts«. Die Entführer, die fordern von Anton Schlecker mit vorgehaltener Pistole und ich glaube, sie hatten sogar noch eine Granate dabei, 18 Millionen und bringen die beiden Kinder, Lars und Maike, die zu dem Zeitpunkt Teenager sind, 14 und 16, in eine Waldhütte, ich glaube 6-7 Kilometer von der Villa der Schleckers entfernt. Und in dieser Nacht, in dieser Weihnachtsnacht, beginnt dann ein Verhandlungsdrama, in dessen Folge Anton Schlecker die Entführer runterhandeln kann von 18 Millionen auf letztendlich 9,6 Millionen. Die Kinder, die sind zu diesem Zeitpunkt in dieser Waldhütte an ein Bett gefesselt mit Handschellen. Es gibt auch Bilder davon. Und nach 12 Stunden hat das Entführungsdrama dann ein Ende und sie kommen frei. Und Herr Schlecker ist 9,6 Millionen los.
Das Besondere an diesem Fall war zusätzlich, dass es Anton Schlecker gelungen ist, sie auf eine Summe herunterzuhandeln, über die er versichert war. 9,6 Millionen war die Summe, die er von der Versicherung am Ende des Tages bekommen hat. Und bei diesem Fall war es so, dass 2 der Entführer in dem Haus geblieben sind, während der andere Entführer auf die Kinder aufgepasst hat. Und dann hat Anton Schlecker gesagt, er kann aber nicht so viel Geld auftreiben, hat seinen Prokuristen gebeten, zur Bank zu fahren und diese 9,6 Millionen zu besorgen. Und das, ja, man muss schon sagen, ganz spektakuläre an dem Fall ist, dass es eigentlich fast das perfekte Verbrechen war.
Denn die wurden ja nie gefasst. Die waren ja erfolgreich. Erstmal zumindest.
Das waren richtige Berufskriminelle, die sich darauf verlegt haben, erst Banken zu überfallen und dann Entführungsfälle zu machen. Und die sind mit diesen 9,6 Millionen verschwunden. Es ist natürlich eine riesige Ermittlungseinheit gegründet worden und es sind Fahndungen gelaufen. Es ist ein großer Film bei Aktenzeichen XY gelaufen. Es gab Hinweise und umfangreiche Ermittlungen. Aber am Ende des Tages konnten diese Täter nicht gefasst werden. Und ich sage, es war ein fast perfektes Verbrechen. Denn 11 Jahre später ist diesen Verbrechern das Geld ausgegangen. Die 9,6 Millionen waren weg. Und sie waren so unter Druck, dass sie nochmal einen Entführungsfall machen mussten, wollten. Sie haben ihn auf jeden Fall durchgezogen. Sie haben einen Bankdirektor entführt, haben wiederum Geld erpresst und haben dann einen Fehler gemacht. Einer der Entführer hat aus einer Telefonzelle in seinem Heimatdorf angerufen. Die Polizei konnte das rückverfolgen. Und dann ist man in diesem Entführungsfall 11 Jahre später auf die Verbrecher gekommen. Und dann kam heraus, die stecken auch hinter der Schlecker-Entführung. Und dann kam heraus, sie stecken auch hinter sehr vielen Banküberfällen. Es wurde klar, dass diese Typen über 20 Jahre Verbrechen begangen haben und dabei rund 20 Millionen Euro erbeutet haben. Und es kam zum Prozess. Sie wurden zu langen Haftstrafen verurteilt. Das ist natürlich ein Wahnsinnsfall, der erst so spät aufgeklärt wurde.
Und wir erzählen diese, naja, sehr persönliche Episode aus dem Leben der Schleckers aus einem ganz bestimmten Grund. Denn dieses Erlebnis, das hat natürlich auch dann am Ende große Auswirkungen darauf, wie sich die Familie Schlecker gibt, aber auch wie sie ihr Unternehmen führt, wie sie in der Öffentlichkeit auftritt. Denn das muss man sich ja mal vorstellen. Also die wussten 11 Jahre nicht, wer die Täter sind, mussten weiterleben mit dem Wissen, dass die, die ihnen das angetan haben, noch draußen rumlaufen. Und in der Folge haben die sich natürlich komplett abgeschottet. Es gibt ein Bild von der Familie von damals, Ende der 80er, wo man sie nochmal zusammen sieht. Und das ist das letzte Familienporträt, das öffentlich geworden ist, bis zum spektakulären Gerichtsprozess, auf den wir später nochmal kommen.
Und man muss auch sagen, dass natürlich die ganzen Geschäfte, die die Schleckers dann gemacht haben, auch eher im Verborgenen gelaufen sind. Das war natürlich ein einschneidendes Erlebnis, diese Entführung. Und es wurde dann auch eine Villa gekauft in Ehingen, mit großen Mauern hochgezogen. Man hat natürlich auf die Sicherheit geachtet. Auch in der Konzernzentrale in Ehingen war alles mit Video überwacht. Die Schleckers haben natürlich massiv auf die Sicherheit gesetzt und sie haben ihre Geschäfte dann auch abgeschottet. Das bedeutet, die Firma Schlecker ist als Einzelfirma gelaufen mit dem sogenannten Zusatz EK, das bedeutet eingetragener Kaufmann. Anton Schlecker war dieser EK, dieser eingetragene Kaufmann. Und durch diese besondere Geschichte waren sie nicht verpflichtet, irgendetwas von ihren Bilanzen nach außen zu geben. Sie mussten keine Pressekonferenzen machen und ihre Zahlen präsentieren. Das Einzige, was Anton Schlecker gemacht hat, ist, dass er doch regelmäßig eingeladen hat, aber nur Journalisten aus dem lokalen Bereich, den er vertraut hat, die hat er mal eingeladen in seine Firmenzentrale und denen hat er dann erzählt, wie toll alles bei den Schleckers läuft. Aber die haben sich total zurückgezogen aus der Öffentlichkeit. Und wir kennen das ja auch aus anderen Entführungsfällen, insbesondere bei Aldi, bei den Albrechts, wo es dann natürlich auch so war, dass man gesagt hat, okay, Schotten runter und wir tauchen in der Öffentlichkeit nicht mehr auf. Wir geben auch keine Interviews. Anton Schlecker hat in seiner ganzen Unternehmenskarriere kein Interview vor Kameras gegeben.
Und diese Abschottung, die wirkt sich natürlich auch extrem auf die Unternehmenskultur bei Schlecker aus. Es gibt eine Betriebsrätin, ich glaube, es war sogar die Gesamtbetriebsrätin, die 20 Jahre bei Schlecker gearbeitet hat und sie sagte in einem Interview, sie hat nicht einmal ein Treffen mit Anton Schlecker gehabt. Als Betriebsrätin eines Milliardenkonzerns. Also das muss man sich mal vorstellen. Es gab aber auch noch andere Sachen, wo sich diese Paranoia, ja, durchaus begründet war, muss man sagen, im Unternehmenskontext wiedergespiegelt hat. Vielleicht blicken wir an dieser Stelle auch mal auf die Unternehmenskultur.
Ja, die war schrecklich. Das muss man einfach ganz klar sagen. Natürlich tun einem die Schleckers leid mit der Entführungsgeschichte, aber damit kann man nicht alles erklären. Die Unternehmenskultur war auch schon davon geprägt, dass Anton Schlecker natürlich die Personalkosten runterhalten wollte. Er hat überhaupt nichts von Gewerkschaften gehalten, hat die Gewerkschaften bekämpft.
Pflegte eine Feindschaft mit Verdi. Später dann?
Unglaublich. Also das kann man sich alles gar nicht mehr vorstellen. Das ist ja noch gar nicht so lange her, wie der die Mitarbeiter behandelt hat. Und auch in den Läden. Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass meistens in der Regel eine Verkäuferin im Laden war. Die hatten gar kein Telefon. Einige hatten auch gar keine Toilette. Und es ist dann auch so gewesen, dass es in dem Verbrechermilieu hieß, wir machen einen Schlecker. Das heißt, da sind Schleckerläden gezielt überfallen worden, weil man wusste, da ist kein Telefon, da ist nur eine Frau, eine Verkäuferin im Laden und da gab es eine Reihe von Überfällen auf diese Schleckerläden. Und dann kam noch dazu, es gab Bespitzelungen, Testkäufe, Lohndumping. Anton Schlecker und insbesondere Christa Schlecker auch an seiner Seite, die auch für dieses Personalthema zuständig war, die haben wirklich nichts ausgelassen, wo es um Ausbeutung ihrer Mitarbeiter ging.
Da gab es doch diese berühmten Donnerstagsbesuche.
Genau. Einmal in der Woche, donnerstags, sind Anton und Christa Schlecker in die Filialen gefahren und haben sich das alles angeguckt.
Auf Inspektionsreise.
Auf Inspektionsreise. Und bei einigen Filialen war es so, da gab es dann vorher Warnungen, oh, das Ehepaar Schlecker kommt. Dann ist natürlich alles ganz toll präsentiert worden und super Stimmung und da ist eine Scheinwelt aufgebaut worden. In anderen waren die aber nicht drüber informiert und die haben die Leute, da gibt es auch Aussagen von Mitarbeiterinnen, wirklich da zusammengefaltet und ihnen gesagt, ja, warum stehen denn da die Produkte nicht richtig? Und bis zuletzt, bis zum Untergang, haben Anton und Christa Schlecker diese sogenannten Donnerstagvisiten gemacht.
Und diese Kultur der Angst, das hatten wir ja auch schon in der Episode mit VW, führt natürlich am Ende dazu, dass die Chefs gar nicht wissen, was in ihrem eigenen Unternehmen eigentlich abgeht, weil sich niemand traut, denen zu sagen, was eigentlich Sache ist. Und das spielt dann auch eine ganz große Rolle im Zerfall dieses Schlecker-Imperiums. Diese schillernde Nachkriegsgeschichte, denn Anton Schlecker ist ein Nachkriegskind. Der hat sich das von null aufgebaut. Der kommt zwar aus einer gut situierten Metzgerfamilie, aber auch da, naja, das war halt Bürgertum. Der hat sich zum Selfmade-Milliardär hochgearbeitet und hatte zwischendurch auch ein ganz gutes Ansehen. Aber das hat er in den 90er Jahren und dann in den 2000er Jahren komplett verloren. Da gibt's zwei Sachen, die sich schon mal anbahnen, bevor dann überhaupt der große Schlecker-Skandal losgeht. Das war einmal in den 90ern. Der Skandal um die Tarifschummelei, wo er den Beschäftigten vorgegaukelt hat, dass er den Tariflohn zahlen würde, der eigentliche Tariflohn aber viel höher war.
Da ging es um total geringe Beträge, das muss man sich ja vorstellen. Da baut einer ein Riesenimperium auf und betrügt seine Mitarbeiter bei kleinen Beträgen beim Stundenlohn. Und er ist dann, hat eine Millionenstrafe dafür gekriegt, war vorbestraft, eine Bewährungsstrafe, aber das hat ihn überhaupt nicht davon abgehalten, seine Mitarbeiter weiter zu drangsalieren.
Genau, und dann gab es ja 2009, also so knapp 10 Jahre nach dem ersten Skandal, nach seiner ersten Verurteilung, diesen Zeitarbeitsskandal. Er hat eine eigene Zeitarbeitsfirma gegründet, um seine Mitarbeiter, die festangestellt waren, dann zu kündigen und in diese Zeitarbeitsfirma umzuschichten quasi, wo sie dann viel weniger verdienen. Und dieser Fall, der hat sogar dafür gesorgt, dass es ein eigenes Schlecker-Gesetz vom Bundestag gab. Das heißt natürlich nicht so, aber es wurde unter dem Namen Lex Schlecker bekannt. Und die damalige Arbeitsministerin Ursula von der Leyen, ihr werdet sie wahrscheinlich heute kennen als Kommissionspräsidentin, die hat sich damals auch zu dem Fall geäußert. Da hören wir jetzt mal kurz rein.
Da haben einige Schlupflöcher ausgenutzt, um die Stammbelegschaft systematisch schlechter zu stellen. Das ist weder der Sinn von Zeitarbeit noch die Intention des Gesetzes. Wer seiner Belegschaft kündigt, um sie für die gleiche Arbeit zu schlechteren Löhnen als Zeitarbeiter wieder einzustellen, der, meine Damen und Herren, kündigt auch den fairen Umgang miteinander auf. Dieses wollen wir nicht tolerieren und deshalb schließen wir mit diesem Gesetz jetzt diese Gesetzeslücke.
Ja, das damals war das Image von Schlecker, das war ja kurz vor der Pleite 2009, 2010, war natürlich total im Keller. Die Gewerkschaft Verdi hat damals sogar zum Boykott aufgerufen, kauft nicht mehr bei Schlecker ein. Das war wirklich eine dramatische Zeit und das kam genau in die Zeit, wo es Schlecker sowieso nicht mehr so gut ging. Wir haben ja eben darüber gesprochen, 1999, 300 Millionen Euro Gewinn, Riesenexpansionsstrategie. Seit 2005 hat Schlecker, das kam ja alles später raus, weil ja die Bilanzen zu dem Zeitpunkt nicht öffentlich waren, seit 2005 hat Schlecker keinen Gewinn mehr gemacht. Die hatten das Problem, dass die Wachstumsstrategie ungezügelt war, dass viel zu viele Filialen aufgemacht worden sind und dass diese Filialen total unprofitabel waren, auch im Vergleich zu DM und Rossmann. Schlecker war zum damaligen Zeitpunkt zwar immer noch der Drogeriekönig, weil sie auf dem Papier die meisten Filialen hatten, aber wenn man sich dann anguckt, die ganz wichtige Kategorie Gewinn pro Filiale, war das ein desaströses Verhältnis und Schlecker musste ab 2005, 2006 anfangen, aus seinem Privatvermögen Geld in die Firma zu schießen, um diese Lücken zu schließen. Das war eine ganz entscheidende Geschichte. Er ist nicht an die Banken herangegangen und im Endeffekt ist die Wachstumsstrategie trotzdem weitergegangen und die hat natürlich am Ende des Tages auch die Pleite ein Stück verzögert. Also er ist zu schnell, zu groß geworden und das hat ihn dann am Ende des Tages auch gekillt.
Um diese Zeit, also Ende der 2000er Jahre, muss man sagen, da fährt das Auto schon auf die Wand zu. Und es gibt auch viele, die zuschauen und es gibt auch viele, die nichts sagen. Aber Anton und auch Christa, die waren auch gewissermaßen beratungsresistent. Es war erst das Jahr 2010, in dem die sich erstmals externe Berater reingeholt haben. Und das war im Nachhinein gesehen natürlich viel zu spät. Es gab dann noch diesen einen Rettungsring. Sie hatten dann einen Strategiewechsel, ein neues Logo, das ein bisschen freundlicher war, diesen neuen Spruch for you, vor Ort, also irgendwie international, aber doch irgendwie der Laden um die Ecke, auf den Verlass war. Und zu dieser Zeit haben sie auch Lars und Maike, die da schon Anfang so um die 40 waren, mit ins Boot geholt, die beiden Kinder, die dann als Frontmänner, Frontfrauen quasi das Image ein bisschen aufpolieren sollten.
Wobei das wirkte natürlich total unglaubwürdig. Also da hattest du die ganze Zeit die Firma Schlecker, die zwar einen großartigen Aufbau des Unternehmens hatten, aber wir haben ja darüber gesprochen, Arbeitnehmerrechte, Gewerkschaften mit Füßen getreten. Plötzlich tauchen als freundliche Gesichter Lars und Maike auf.
Kannst du die einmal beschreiben, wie sehen die eigentlich aus?
Also Maike hat ein schmales Gesicht, wirkt immer so ein bisschen blass und hat lange blonde Haare. Lars hat einen sehr markanten Wuschelkopf mit vielen großen Locken und trägt in der Regel eine stärkere Brille, eine dunkle Brille. So ist er damals aufgetreten. Und die wurden nach vorne geschoben und hatten dann Interviews gegeben. Es hat ja nie einer aus der Familie Schlecker Interviews gegeben. Und plötzlich das große Interview Maike und Lars in Manager-Magazin oder Lars trat dann auch sogar im Fernsehen auf. Und sie haben dann plötzlich davon erzählt, dass Schlecker sich neu erfunden hat. Und diese Geschichte, die hat man aber nicht so richtig geglaubt. Sie kam auch viel zu spät. Also, dass man gesagt hat, ja, wir haben uns jetzt mit den Gewerkschaften geeinigt. Wir haben einen vorbildlichen Tarifvertrag gemacht. Und wir haben jetzt auch eine neue Führungskultur im Unternehmen. Und die Läden, die werden jetzt auch mit breiteren Gängen und freundlicher und größer. Die Richtung war natürlich in Ordnung, aber das kam viel zu spät. Und das hat auch keiner draußen geglaubt. Dann haben sie eine neue Kampagne gemacht. Du hast es ja eben gerade erzählt mit For You vor Ort. Und dann haben sie auch Werbespots gemacht. Aber ich kann mich noch an einen erinnern, den fand ich so eklig. Da ging es im Endeffekt um die Werbung für Duschgel. Und da gab es ein Fußballspiel unter Freunden. Und der eine hat ein Tor geschossen. Und da kam ein ganz Dicker an mit einem ekligen Bauch und Haaren drauf und presste diesen Kopf an seinen dicken Bauch. Und der eine wusste gar nicht, wie ihm geschieht und dann war plötzlich, ja, Duschgel und Shampoo und das kam als Werbung. Das war ein ganz schreckliches Bild. Also das habe ich noch in Erinnerung.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Entschuldigung für das Kopfkino, das gehört hier in dem Podcast meistens dazu.
Aber die ganze Kampagne wirkte sehr aufgesetzt, sehr PR-mäßig und es war einfach zu spät.
Wir befinden jetzt uns auch, es ist das Jahr 2010, 2011, wir befinden uns jetzt in der Zeit, in der die Pleite kurz bevorsteht und in der manche Journalisten auch schon so ein bisschen Wind davon bekommen. Mitte des Jahres 2011 gibt Lars Schlecker, der Sohn, ein Interview und in dem wird er gefragt, na, was ist denn dran an den Gerüchten, dass ihnen das Geld ausgeht und sind ja die leeren Regale aufgefallen. Und da sagt er noch, nein, nein, also ab und zu gibt's ja mal Lieferprobleme, das ist ja ganz normal, aber das sind kleinere Hiccups, kleinere Sachen. Also insgesamt läuft der Laden super und unser neues Programm Fit for Future, das dann später vorgestellt wird, ja, das ist, das läuft jetzt an, alles super, alles klasse. In den Gerichtsunterlagen wird aber später klar, dass er zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon gewusst haben muss, oder zumindest Anton Schlecker gewusst haben muss, dass es bergab geht, nämlich das Gericht stellt später fest, dass der 1. Februar 2011, also schon zu Jahresbeginn, die Jahreszahlen, die Anton Schlecker auf dem Tisch hat, eigentlich schon ein verheerendes Bild zeigen von, wenn man nochmal den Vergleich ziehen will, dieses Auto, das auf die Wand zufährt, da ist es jetzt eigentlich schon zu spät, um noch in die andere Richtung zu lenken.
Aber das, durch diese besondere Unternehmensform wusste natürlich die Öffentlichkeit überhaupt nicht davon, was da eigentlich für ein Drama sich vollzieht. Und dann war es ja schon Ende 2011, war plötzlich der Schuldenstand auf 1 Milliarde angewachsen. Und dann gab es Anfang 2012 eine ganz besondere Situation, eine Pressekonferenz, wir hören da gleich rein, aber ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, da ist Maike Schlecker vor die Presse gegangen und hat als erstes Familienmitglied sich überhaupt öffentlich so stark geäußert, zusammen mit dem Insolvenzverwalter damals, also wir sind Anfang 2012, es ist gerade die Insolvenz verkündet worden und da hat Maike Schlecker dann eine Pressekonferenz gegeben. Und da hören wir jetzt mal kurz rein.
Es ist kein signifikantes Vermögen mehr da, das dem Unternehmen hätte helfen können und die Restrukturierung hätte weitermachen können. Sonst würde ich hier nicht sitzen, sonst hätten wir die Insolvenz mit Sicherheit nie angemeldet.
Und dieser Satz, der wird ihr nachher zum Verhängnis und der ganzen Familie auch zum Verhängnis und zieht auch den Zorn der Öffentlichkeit auf sich, denn es ist nichts mehr da. Dieser Satz, der entpuppt sich eigentlich als eine Lüge, denn so ganz hat das nicht gestimmt.
Genau, und damals ging es aber erstmal noch um die Pleite, weil die Frage war ja, kann diese Firma noch gerettet werden? Man ist ja dann davon ausgegangen, ja, es gibt Sanierung und es geht ja um ganz viele Arbeitsplätze. Natürlich war es auch eine Frage der Politik, dass man 25.000 Arbeitsplätze allein in Deutschland nicht einfach so wegwerfen wollte. Und am Anfang war auch der eingesetzte Insolvenzverwalter noch vorsichtig optimistisch bei der ganzen Geschichte. Aber umso mehr er in die Zahlen reingegangen ist, umso dramatischer wurde das Bild. Und es gab dann einfach auch keinen Investor, der da reingegangen ist, der sich dort engagieren wollte. Und Anton Schlecker hat aber in dieser Zeit noch verzweifelt versucht, Geld aufzutreiben. Er ist an Banken rangegangen, da ist er gescheitert. Und dann ist er auch an einen sehr bekannten Freund herangegangen, nämlich an Dieter Schwarz. Dieter Schwarz ist der Lidl-Gründer.
Der reichste Deutsche, oder?
Er ist einer der reichsten Deutschen und Dieter Schwarz und Anton Schlecker waren befreundet. Sie kommen beide aus dem Südwesten der Republik, haben beide Lidl und Schlecker aufgebaut. Beide hatten große Probleme mit Arbeitnehmerrechten und Gewerkschaften, galten lange Zeit als Billigheimer. Lidl hat sich interessanterweise natürlich heute neu erfunden, aber sie waren miteinander befreundet. Und Anton Schlecker hat Dieter Schwarz um einen Kredit gebeten. Es ging um 100 Millionen Euro. Und Dieter Schwarz als Kaufmann hat natürlich gesagt, dafür brauche ich Sicherheiten. Und Anton Schlecker hatte nicht entsprechende Sicherheiten. Er hatte nur Sicherheiten für 30 Millionen, weil er noch ein paar Grundstücke hatte. Und dann hat Dieter Schwarz ihm einen Kredit über 30 Millionen gegeben und das konnte er nicht zurückzahlen. Und der clevere Kaufmann und Lidl-Chef Dieter Schwarz hat dann diese Grundstücke bekommen. Alle anderen Gläubiger von Schlecker sind mehr oder weniger leer ausgegangen und die Pleite ist dann viel rasanter abgelaufen, als man am Anfang gedacht hatte. Nämlich schon im Sommer 2012 war es vorbei mit Schlecker. Da hat der Insolvenzverwalter gesagt, es gibt keinen Investor, es gibt kein Sanierungskonzept, was tragfähig ist. Wir haben keine Chance. Wir müssen hier in Deutschland 25.000 Leute entlassen. Und er hat dann auch geschildert in einer Fernsehdokumentation, dass das natürlich schreckliche Tage waren, weil er musste alle diese 25.000 Leute persönlich entlassen und diese Kündigungsschreiben unterschreiben.
Und der Insolvenzverwalter Arndt Geiwitz, der beschreibt auch den Tag, an dem er in die Schleckerzentrale geht, in den 6. Stock und sich dort mit der Familie das erste Mal zusammensetzt und es dann um die Insolvenz geht. Und da hat er in einem Interview gesagt, er hatte Angst, dass sich Anton Schlecker was antut. Denn das hatte er schon mal vorher erlebt, dass ein Unternehmensgründer, der so Erfolg hat, dass der dann am Schluss den Freitod wählt, weil das ganze Lebenswerk zusammenbricht. Das war bei Anton Schlecker nicht so, da gab es auch später keine Anzeichen, also das müssen wir ganz klar sagen, dafür gibt es keine Belege, aber das ist so die Dramatik dieser Situation in den Tagen 2012, in der wir uns bewegen. Um die Konsequenzen zu verstehen, müssen wir jetzt, glaube ich, mal an den Tag springen, an den der Schlecker-Prozess losgeht, 2012.
Genau, es war dann
2017.
Genau, es war dann ja so, dass diese Pleite dann einfach vollzogen worden ist. Die meisten der Schlecker-Frauen haben dann auch neue Jobs bekommen, muss man auch sagen. Also es ist jetzt nicht zu einem riesen Jobdebakel geworden, sondern viele sind wieder in Lohn und Brot gekommen. Einige haben auch kleine Läden aufgemacht. Und damit dachte man eigentlich, wäre die Schlecker-Geschichte vorbei. Aber es kam dann zu umfangreichen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Stuttgart. Nämlich, es ging darum, was haben die Schleckers, kurz bevor das Auto an die Wand geknallt ist, was haben die Schleckers unternommen, um illegal Vermögen beiseite zu schaffen. Da gab es sehr umfangreiche Ermittlungen und am Ende des Tages kam es auch zu einer Anklage. Es hat gedauert, ich glaube, die Anklage war dann im Jahre 2012 und aus der Anklage ging dann hervor, dass den Schleckers, und zwar Anton, Christa und den beiden Kindern vorgeworfen wird, dass sie in 36 Fällen Vermögenswerte beiseite geschafft haben. Da ging es zum Beispiel darum, dass Anton Schlecker seiner Frau
die Villa in Ehingen übertragen hat, der Tochter ein Haus geschenkt hat, den 4 Enkeln je 200.000 Euro noch spendiert hat, dem Lars ein Luxus-Apartment für 2 Millionen in Berlin und, und.
Genau, wir springen jetzt mal an den Tag des 6. März 2017. Das ist der Tag des Prozessauftakts des Schlecker-Prozesses, der in diesen Tagen auch in den Schlagzeilen überall zu finden ist, in allen Zeitungen. Wir befinden uns jetzt im Saal 18 des Landgerichts Stuttgart. Es ist circa 9 Uhr und wir sehen auch in den ersten drei Reihen sind nur Journalisten, sind Kameras. Das öffentliche Interesse ist immens. Und von diesem Tag gibt es auch Bilder. Und diese Bilder, die sind so spannend, nicht weil jetzt das Landgericht so wahnsinnig architektonisch interessant ist, sondern die sind so spannend, weil man diese Familie auf einem gemeinsamen Bild, auf einer gemeinsamen Aufnahme seit den 80ern nicht mehr gesehen hat. Also auch von Anton Schlecker gab es zu diesem Zeitpunkt nur ein 20 Jahre altes Bild von ihm oder 10 Jahre altes Bild. Damals von dem Prozess, wo er das erste Mal wegen Tarifschummelei verklagt wurde. Und diese Szene, Kajan, da würde ich dich mal bitten, beschreib die uns mal.
Ja, es ist wirklich eine Familie, eine komplette Familie vor Gericht. Ganz vorne sitzt Anton Schlecker mit seinen beiden Anwälten. Er hat schlohweiße Haare. Er hat sich nämlich nach der Pleite die Haare nicht mehr gefärbt, was er lange Zeit gemacht hat. Und hinter ihm sitzt seine Frau Christa, ebenfalls mit zwei Anwälten, die von der Art so ähnlich aussieht wie die Tochter. Da ist wirklich eine Ähnlichkeit da, auch beide blonde Haare. Sehr eisiger Blick bei Christa Schlecker, Lars und Maike dahinter mit ihren Anwälten. Wirken natürlich alle sehr angespannt. Und es war der Tag auch, an dem Anton Schlecker sich dann das erste Mal in der Öffentlichkeit überhaupt zu der Pleite geäußert hat. Weil natürlich viele Mitarbeiter waren auch sehr enttäuscht darüber, dass Anton Schlecker sich nie geäußert hat dazu, was da abgelaufen ist oder auch mal ein Wort wenigstens des Bedauerns ausgedrückt hat. Und das hat er immerhin bei diesem Prozess gemacht. Es täte ihm leid, was da alles passiert wäre. Und gleichzeitig hat man auch gesehen, bei seiner Aussage hat er auch deutlich gemacht, er hätte die Insolvenz nicht kommen sehen. Und das spricht natürlich auch für diesen, ja, für diesen Patriarchen, für diesen beratungsresistenten Patriarchen, den du ja auch vorhin geschildert hast, der keinen an sich herangelassen hat, der mal wieder Worte gemacht hat, der auch in der Management-Ebene bei Schlecker für ein Klima der Angst gesorgt hat. Da hat sich keiner getraut, Schlecker mal wirklich die Wahrheit zu sagen. Und bei diesem Prozess kam heraus, dass er, oder so hat er es jedenfalls dargestellt, dass er völlig überrascht gewesen ist von der Insolvenz. Das hat natürlich keiner ihm geglaubt.
Wir müssen noch mal ganz klar die Anklage formulieren. Also die Staatsanwaltschaft klagt an wegen Untreue, vorsätzlichen Bankrott und Insolvenzverschleppung in 36 Fällen. Auf Deutsch heißt das, die haben Geld beiseite geschaffen, das ihnen nicht zugestanden hatte, das eigentlich dann eben den Abfindungen der Schleckerfrauen und so zugestanden hätte oder der Abwicklung dieses Unternehmens.
Und da in dieser Anklage ist zum Beispiel auch eine Formulierung drin, die ich sehr interessant finde. Da ist der Vorwurf drin des sittlich anstößigen Erwerbsinteresses. Das heißt, den wird vorgeworfen, nicht nur gegen Gesetz, sondern am Ende des Tages natürlich auch ein Stück gegen die Moral verstoßen zu haben.
Insgesamt, zumindest in der Anklage, geht es um mehr als 20 Millionen Euro, die sie beiseite geschafft haben sollen. Und die Juristen, die jetzt auftreten, die zeichnen natürlich zwei ganz unterschiedliche Bilder. Die Staatsanwaltschaft, die zeichnet das Bild einer raffgierigen Familie, die genau gewusst hat, was sie gemacht hat, die genau in dieser Schwebezeit bewusst Sachen beiseite geschoben hat, um sich selbst zu bereichern, eine gierige Familie. Die Anwälte, die zeichnen natürlich ein ganz anderes Bild, die zeichnen eher das Bild einer Familie, die in gewisser Weise in einer Ausnahmesituation war, die sich Fehler erlaubt haben, das aber nicht bewusst gemacht haben, sondern eher aus dieser Situation heraus gehandelt haben. Also im Prinzip, sie wussten eigentlich gar nicht so genau, was sie da tun, dass das was Verbotenes ist. So könnte man das vielleicht beschreiben.
Die Wahrheit liegt wahrscheinlich wie immer in der Mitte. Die Schleckers würde ich jetzt nicht als absolut gierig bezeichnen, weil sie haben natürlich auch über einen sehr langen Zeitraum einen großen Teil ihres Vermögens in die Firma gesteckt. Sie haben dieses Geld dort auch verbrannt, das muss man auch ganz klar sagen. Es ging um das Lebenswerk
von Anton Schlecker und Christa Schlecker. Ob das jetzt ein Lebenswerk ist, was schützenswert ist, das kann man ja mal bezweifeln. Aber so haben sie natürlich gedacht. Sie wollten dieses Lebenswerk retten. Sie haben sehr viel Geld dafür aufgebracht, waren Milliardäre und sind am Ende des Tages ja Millionäre. Das ist jetzt sicherlich ein Abstieg, der zu verkraften ist. Aber da waren schon natürlich Sachen drin, um gezielt Vermögen beiseite zu schaffen. Aber nicht so, dass man sich vorstellen kann, da haben sie jetzt den ganzen Tag drauf hingearbeitet. Das ist, glaube ich, nicht, weil es ging darum, ein Stück an Vermögen beiseite zu schaffen, um im Endeffekt in den nächsten Jahren weiter leben zu können. Das ist natürlich rechtlich nicht in Ordnung, aber dass die von Anfang an gierig waren und nur aufs Geld aus waren, das passt auch nicht so richtig dazu, dass sie nicht so den luxuriösesten Lebensstil gepflegt haben, den man sich vorstellen kann.
Klar. Aber sie haben natürlich auch ein paar Sachen gemacht, die echt unsensibel waren. Also die sind ja während des Prozesses und auch danach zum Beispiel die Maike Schlecker noch mit ihrem Porsche rumgefahren, wo sich alle gefragt haben, also die Frau Schlecker, die hat doch da vor der Presse gesagt, es ist nichts mehr da. Und jetzt fährt sie mit ihrem Porsche noch rum. Also was, wie passt das zusammen? Das haben sich ja damals viele gefragt.
Ich möchte die Familie auch keineswegs in Schutz nehmen. Ich finde, die Schleckers haben ein Imperium geschaffen, was zu Recht zusammengebrochen ist. Und sie haben sich wirklich nicht mit Ruhm bekleckert und kein Unternehmen geschaffen, wo man sagt, toll, da ist wirklich ein Lebenswerk entstanden, weil gerade diese Geschichte mit den Arbeitnehmerrechten, wie man die Schleckerfrauen behandelt hat, das war wirklich unterste Kategorie. Aber da gehen wir natürlich schon ins Spekulative hinein, aber man muss sich mal in so einen Patriarchen versuchen hineinzuversetzen. Und da gibt es ja viele Beispiele aus dieser Nachkriegsgeneration. Die bauen etwas auf, sind sehr erfolgreich, umgeben sich mit Ja-Sagern, die ihnen immer wieder sagen, wie erfolgreich sie sind. Und wenn es dann mal nicht so läuft, haben sie aber das Gefühl, ich bin doch derjenige, der in den letzten Jahrzehnten für Erfolg stand. Was soll ich denn mit irgendeinem Berater, der mir irgendetwas sagt? Nein, ich stehe dafür, ich weiß, wie es geht. Es sind natürlich Besserwisser am Ende des Tages. Und sie lassen sich dann, und so war es insbesondere bei Anton Schlecker, nicht von ihrem Weg wegbringen. Und dadurch sind sie natürlich beratungsresistent und versuchen am Ende des Tages natürlich etwas zu retten, was nicht mehr zu retten ist.
Und an der Stelle springen wir jetzt mal zu dem Urteil. Nach mehr als 20 Prozesstagen fällen die Richter ein Urteil, das die Öffentlichkeit, die Gerichtsreporter, die anwesend sind, alle komplett überrascht. Und zwar wird Anton Schlecker wegen vorsätzlichem Bankrott in 4 Fällen zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren verurteilt. Er muss aber nicht ins Gefängnis, sondern kommt auf freien Fuß. Er bekommt diese Strafe auf Bewährung. Seine Kinder hingegen kommen beide ins Gefängnis. Die kriegen beide Haftstrafen von mehr als 2 Jahren aufgebrummt, wegen Insolvenzverschleppung und vorsätzlichem Bankrott. Und das muss man sich jetzt mal vorstellen. Der Patriarch, der das Auto gefahren hat in unserem Vergleich, ne, der eigentlich der Alleinherrscher dort war, zusammen mit Christa, der das Unternehmen gelenkt hat, der bis zuletzt das Sagen hatte und auch nicht wirklich sich reinreden lassen hat, der kriegt jetzt diese Bewährungsstrafe, während die Kinder, die ja zeitlebens wirklich gelitten haben, auch unter diesem Vermächtnis Schlecker mit der Entführung und mit allem, während die jetzt hinter Gittern kommen.
Ja, das ist natürlich eine unglaubliche Geschichte und das widerspricht, glaube ich, dem Gerechtigkeitsempfinden der meisten Menschen. Und Lars und Maike Schlecker spielten in diesem ganzen Drama, finde ich, eine sehr tragische Rolle. Also Mitleid ist sicherlich nicht die Kategorie, die da dem entspricht, weil sie natürlich am Ende des Tages auch sehr viel Geld beiseite geschaffen haben. Aber man muss sich das vorstellen. Die wachsen in dieser Familie auf. Es ist sowieso nicht so einfach, in so einer Familie mit so einem starken Vater und auch einer ebenfalls starken Mutter aufzuwachsen, wo alles schon vorbestimmt ist. Die Kinder haben ja auch mal erzählt, dass zu Teenagerzeiten gab es ein obligatorisches Sonntagsfrühstück, wo der Vater 3 Stunden lang den Kindern erzählt hat, wie so ein Unternehmen funktioniert. Jeden Sonntag. Das möchte man ja wirklich nicht erleben. Das heißt, das Leben war vorbestimmt. Es war klar, dass sie irgendwann dieses Unternehmen übernehmen sollen. Aber Anton Schlecker hat überhaupt keinen Platz für sie gemacht und hat sie erst nach vorne geschoben, als schon alles zu spät war. Und dann am Ende des Tages müssen sie ins Gefängnis und er nicht. Und das ist natürlich eine Geschichte, die an Tragik kaum zu überbieten ist.
Um das zu erklären, muss man vielleicht nochmal ins Urteil reingucken. Ich werde gleich auch was vorlesen, aber generell ging es eben darum, um die Summen. Die waren am Schluss ausschlaggebend. Und die Maike und der Lars Schlecker, die haben sich eben am Schluss 6,1 Millionen Euro überwiesen und ausbezahlt in einer Logistikfirma, die mit Schlecker zusammenhing. Hingegen Anton Schlecker, bei dem war die Summe eben nicht so hoch. In dem Urteil heißt es dann, nach einem umfangreichen Beweisprogramm sah es die Kammer als erwiesen an, dass spätestens am 1. Februar 2011 nach Eingang einer Betriebsauswertung für das Jahr 2010 die Angeklagten zutreffend erkannten, dass dem Unternehmen Schlecker die Insolvenz drohte. Dennoch schaffte der Angeklagte Anton Schlecker nach Überzeugung der Kammer auf unterschiedlichste Art und Weise Vermögenswerte in Höhe von insgesamt 3,6 Millionen Euro beiseite, um diese dem Zugriff der Gläubiger zu entziehen und seiner Familie zukommen zu lassen. Also am Ende sind es die Summen, die ausschlaggebend waren und nicht wirklich, wer das Sagen hatte, wer für diese Insolvenz am Ende verantwortlich war.
Und Anton Schlecker hatte ja eine Gütertrennung mit seiner Frau vereinbart. Das heißt, er lebt ja heute weiterhin in der Villa in Ehingen, die seiner Frau gehört. Die Frau hatte ja auch weitere Vermögenswerte. Also es ist nicht so, dass man sich finanziell um das Ehepaar Schlecker, Anton und Christa, Sorgen machen muss. Aber sie haben sich natürlich vollkommen zurückgezogen nach diesem Prozess, sich quasi eingeigelt hinter diesen hohen Mauern im schwäbischen Ehingen.
Und die Haftstrafen für die Kinder, die sorgen dann später auch nochmal für ein bisschen Ärger in der Presse. Lars geht nämlich in den offenen Vollzug in der JVA Hakenfelde, das ist hier in Berlin, wo auch unsere Redaktion ist. Und das versteht natürlich niemand. Also offener Vollzug, das heißt, der muss dort zwar übernachten im Gefängnis, aber tagsüber hat er Ausgang und ist quasi außerhalb des Gefängnisses auf freien Fuß, muss, glaube ich, auch arbeiten.
Er hatte eine Wohnung und er hatte eine Arbeit vorzuweisen in irgendeinem Sozialbereich. Und das Überraschende war wirklich, dass er von Anfang an in den offenen Vollzug gekommen ist. Wir haben ja letztes Mal über Uli Hoeneß gesprochen. Der musste erstmal monatelang in seiner kleinen Zelle sitzen. Lars Schlecker war sofort im offenen Vollzug und jetzt kam vor einigen Wochen die Nachricht, dass er wegen der Corona-Geschichte nicht mehr im Gefängnis überhaupt übernachten muss, sondern seine Strafe quasi zu Hause absitzen kann. Und das ist natürlich etwas, was sehr schwierig vorstellbar ist mit irgendwelchen Strafen, die dahinter stecken. Und ebenfalls mittlerweile im offenen Vollzug ist seine Schwester Maike. Die sitzen jetzt ihre Strafe ab. Das wird im Laufe dieses Jahres wird das vorbei sein. Dann werden sie frei sein. Aber das ist natürlich keine in dem Sinne richtige Knaststrafe, die sie hinter sich haben.
Die Maike Schlecker sitzt oder ist auch in Berlin im Vollzug mittlerweile. Und obwohl die beiden ja eigentlich aus dem Schwäbischen kommen, Lars zumindest, der hatte schon länger seinen Lebensmittelpunkt in Berlin. Maike eigentlich nicht, die war ja in London zuletzt und da hatten sich natürlich auch viele die Frage gestellt, wie kann das denn sein? Denn zu Berlin muss man sagen, Berlin gilt als eines der liberalsten Bundesländer, wenn es um Haftstrafen geht. Also hier hat man es quasi am angenehmsten sozusagen.
Genau, und jetzt werden sie halt im Laufe des Jahres rauskommen und werden mit der schweren Hypothek ihr Leben weiter bestreiten müssen, dass sie erstens den Nachnamen Schlecker haben, zweitens vorbestraft sind und drittens natürlich in der Öffentlichkeit bekannt sind und die Gesichter einer spektakulären Pleite in der Öffentlichkeit sind.
In diesem Fall, in dem es ja wirklich so viel drin, es geht um ein Lebenswerk, das zusammenbricht, weil sich jemand auch ein bisschen gegen Modernisierung stellt. Ich weiß auch, der Fall Schlecker, der wird inzwischen sogar auch in BWL-Seminaren an der Uni Hohenheim, glaube ich, unterrichtet. Da stellt sich natürlich zwangsläufig die Frage, was für eine Lehre kann man daraus ziehen? Oder die Frage, könnte sowas auch nochmal passieren?
Die ganz wichtige Lehre aus diesem Fall ist, dass wenn du deine Mitarbeiter schlecht behandelst, hast du keinen wirtschaftlichen Erfolg. Das ist auch ein Stück Gerechtigkeit, die sich hier vollzogen hat, weil mit diesen Ausbeutermethoden, die Anton Schlecker dort praktiziert hat, ist er am Ende des Tages gescheitert. Und das ist auch im Endeffekt eine positive Lehre, dass man mit solchen Methoden nicht weiterkommt und keinen wirtschaftlichen Erfolg hat. Und Die Geschichte Wertschätzung, wie gehe ich mit den Mitarbeitern um, ist etwas, was sich natürlich dann auch die anderen Discounter- und Drogerieketten mittlerweile auf die Fahnen geschrieben hat. Wenn man sich heute Lidl, DM, Rossmann und so weiter anguckt, dann sieht man schöne, helle Filialen, da sieht man einen ganz anderen Umgang mit Arbeitnehmerrechten, mit den Gewerkschaften. Es ist nicht alles rosig, darum geht es nicht, aber es geht im Endeffekt darum, dass die Unternehmen aus diesem Segment, das lange Zeit für Ausbeutung stand, dass die Signale der Zeit erkannt haben und ganz anders mit ihren Mitarbeitern mittlerweile umgehen und den Mindestlohn erhöhen und da ganz andere Signale senden.
Was ich auch interessant finde an diesem Fall, ist, glaube ich, die Frage, dass sich Unternehmer auch immer die Frage stellen müssen, welches Vermächtnis will ich eigentlich hinterlassen, was will ich auch zur Gesellschaft beitragen, denn im Fall Schlecker merkt man ja wirklich, man vermisst die nicht. Niemand vermisst diese Schlecker-Filialen. Man kann zu DM gehen, Rossmann kriegt da genau dasselbe, hat sogar ein schöneres Erlebnis als damals bei Schlecker. Also da hat sich echt gezeigt, wie irrelevant, um es ganz hart zu sagen, diese Läden am Ende waren, auch wenn natürlich diese Schlecker-Frauen einen tollen Job gemacht haben und so, aber das Unternehmen Schlecker war am Ende völlig ersetzbar.
Und das ist wahrscheinlich auch ein Punkt, da müssen wir ein bisschen spekulieren, aber ich glaube, dass es in die Richtung geht. Darunter leiden die Schleckers natürlich, dass sie etwas aufgebaut haben, was zusammenbricht und was keiner vermisst.
Kajan, vielen lieben Dank für die Geschichte, die du uns heute mitgebracht hast. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank an euch, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid. Wie immer gilt, wenn ihr Fragen habt, Kommentare, Komplimente, die hören wir natürlich besonders gern, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast@businessinsider.de. Und nochmal zur Erinnerung, wir haben seit kurzem einen Instagram-Kanal, da könnt ihr Bilder zur Folge ansehen. Der heißt Macht und Millionen. Und damit verabschieden wir uns jetzt an dieser Stelle und hören uns in 2 Wochen wieder mit einem neuen Fall. Tschüss.
Tschüss, Dankeschön.
Macht und Millionen. Eine Podcast-Produktion von Business Insider. Redaktion: Hanna Schwer und Kajan Özkens. Musik: Afonelli. Schnitt: Michael Reinhardt.